Die erste Adventswoche ist vorbei. Schon vorbei, ein Viertel der Adventszeit. Wie ist es dir in dieser Woche ergangen? Worüber hast du dir Gedanken gemacht? Womit hast du dich beschäftigt? Waren es Geschenke? Vielleicht noch irgendwelche Projekte am Arbeitsplatz? Herausforderungen in der Familie, im Alltag unseres Lebens? Oder hattest du schon Zeit, dich irgendwie auf Weihnachten ein Stück weit einzustellen? Dich den Fragen zu stellen, die die Weihnachtszeit halt anbietet, sich zu stellen? Wie ist diese Woche für dich gewesen? In meiner Predigt, und das habt ihr ja schon gehört, geht es heute nicht unbedingt um das normale Thema, das man so in der Adventszeit hört. Es geht nicht um Maria und Josef, um die Weisen, um die Hirten oder sonst wen, sondern um das Thema Einsamkeit. Etwas, was man nicht so oft irgendwie in Gemeinden hört, zumindest meiner Erfahrung nach. Die Predigt wird daher etwas anders sein, auch anders, als ihr es von mir gewohnt seid. Ich werde zum Beispiel heute nicht einen Text haben, den ich mit euch irgendwie betrachten werde, sondern ein paar Bibelstellen einblenden, um die es so geht. Darum habe ich meine Predigt heute überschrieben mit Einsamkeit, die andere Adventspredigt. Die Adventszeit will uns ja etwas lehren, wie man es so schön im Kindergottesdienst und auch in manchen Liedern singt. Die Adventszeit oder Weihnachtszeit will uns etwas lehren. Und ich glaube, neben dem Üblichen, das, was man halt mit Advent verbindet, nämlich, dass wir darauf warten, dass Jesus geboren wird, dass Jesus einmal wiederkommt, die Übertragung für heute, will uns die Weihnachtszeit auch etwas anderes lehren, was wir in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit bei uns in der Gemeinde ganz praktisch vor Augen geführt haben. Das Erste, was uns die Adventszeit lehren kann, ist, uns geht es richtig gut. Uns geht es richtig gut. Und da lasse ich auch keine Ausnahme zu. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, kann das von sich sagen. Spätestens nach der Info aus Kampala von Nicole gerade. Uns geht es wirklich gut. Weihnachtsgeschenke, wir müssen uns zwar damit befassen, welches Geschenk für wen, aber wir können Weihnachtsgeschenke kaufen und nicht zu wenig. Wir können Weihnachtsgeschenke kaufen. Dazu bekommen manche noch Weihnachtsgeld, manche haben dieses Privileg und kriegen sogar noch einen Zuschuss, damit die Geschenke umso größer werden können. Wir haben Feiertage, um einfach frei zu machen, Gottesdienste zu besuchen, die Zeit als Familie oder mit anderen Leuten zu genießen. Und so könnte man vieles andere aufzählen, was uns noch zeigt, dass es uns wirklich gut geht. Aber das Zweite, was uns die Adventszeit lehrt, ist, es geht eben nicht allen so gut. Und das haben wir in den letzten Wochen und heute ganz hautnah miterlebt. Heute die Info aus Kampala, das Projekt des Heimans und andere fördern und unterstützen. Letzte Woche die Gemeinde in Albanien und dann kommt das Frühstück im Winter um die Weihnachtstage herum. Unsere Missionare in Zypern und in Kanada. All diesen Leuten geht es gerade aus materieller Hinsicht nicht so gut wie uns. Und das ist der zweite Gedanke, den uns die Adventszeit dieses Jahr lehren kann. Und es freut mich, dass wir als Gemeinde in dieser Zeit gerade dort etwas Unterstützung leisten können. Einen Tropfen auf den heißen Stein gießen können, aber immerhin einen Tropfen. Und so haben wir uns an verschiedensten Projekten als Gemeinde dieses Jahr beteiligt. Und das ist gut. Aber neben diesen finanziellen Bedürfnissen gibt es halt auch andere Bedürfnisse und Nöte, die wir mit unserem Portemonnaie nicht einfach so lösen können. So ist das halt in dieser Welt. Und dem dürfen und sollen wir uns gerade als Christen auch stellen. Die Frage ist natürlich, können wir dieses Problem überhaupt lösen? Oder wer könnte dieses Problem lösen? Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Und worüber ich heute sprechen will, das habt ihr ja schon gehört. Das Video hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber ich möchte mal einige Zahlen liefern, um das zu untermauern. Einsamkeit in nüchternen, nackten Zahlen. 5%, das habe ich in einer Umfrage von 2011 gelesen, 5% verbinden die Weihnachtszeit mit Einsamkeit. Vor 7 Jahren war es 8, heute sind es vielleicht ein paar mehr, ich weiß es nicht. 9%, das hat die Bundesregierung 2017 mitgeteilt, 9% der 45- bis 84-Jährigen sind ständig einsam. 9%. Bei den 11- bis 17-Jährigen sind es immerhin schon 4%. Wenn man jetzt einfach nur diese Prozentzahlen hört, sind das vielleicht nicht so hohe Zahlen, aber wenn man sich mal wirklich überlegt, wie viele Leute da jetzt tatsächlich hinterstecken, sind das ganz schön viele. Andere Schätzungen gehen nämlich davon aus, dass in Deutschland circa 10 Millionen der Gesamtbevölkerung häufig oder ständig von Einsamkeit betroffen sind. 10 Millionen. Unglaublich. Keine Prozentzahl, sondern eine reale Zahl. 10 Millionen Menschen. Und egal, welche Statistik man liest, alle haben einen Punkt gemeinsam. Wisst ihr welchen? Es wird mehr. Es wird mehr. Das sind die Prognosen, nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich für die ganze westliche Welt. Es werden mehr. Und die Gründe dafür sind natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt persönliche Gründe und es gibt auch gesellschaftliche Gründe. Und drei von diesen Gründen habe ich in einem Vortrag gehört und die möchte ich euch kurz vorstellen. Der erste Grund ist die Urbanisierung. Ganz klassisch. Gesellschaftlicher Trend. Immer mehr Menschen wollen in Städten leben. Nicht mehr irgendwo auf dem Land oder im Dorf, sondern in Städten. Und wie es halt in Städten ist, da leben Hunderte, Millionen von Menschen und man kennt komischerweise nicht mehr so viele. Zumindest nicht gut. In Städten zu leben hat seine Vorteile. Der Nachteil ist, man kennt nicht mehr so viele Menschen. Der zweite Grund für die steigende Einsamkeit ist die Digitalisierung. Und das Problem bei diesen ganzen digitalen Beziehungen und Freundschaften ist ja, dass sie nicht unmittelbar sind. Da ist immer etwas zwischen dir und dem anderen. Das heißt, du kannst 1000 Freunde bei Facebook haben und trotzdem einer von diesen 10 Millionen Menschen sein. Weil du einfach kein Gegenüber hast, mit dem du dich wirklich austauschen kannst, der wirklich sieht, was du meinst in deinem Gesicht, der wirklich spürt, was du zwischen den Zeilen auch transportieren möchtest. Das ist das andere Problem oder ein weiterer Grund für die Vereinsamung unserer Gesellschaft. Und als ich diese beiden Sachen gelesen habe, Urbanisierung, Digitalisierung, dachte ich, ja gut, das ist halt so der gesellschaftliche Trend. Da bin ich irgendwie so ein bisschen neutral drüber gewesen. Der dritte Punkt hat mich dann nicht mehr einfach so ruhig sitzen gelassen und mich irgendwie innerlich ein Stück weit bewegt, vor allem die Erklärungen, die in dem Vortrag dazu geliefert wurden, weil dieser Punkt dadurch ein Stück weit in Spannung zum Evangelium, zu unserer christlichen Kultur, zu unseren christlichen Werten steht. Und dieser dritte Punkt, der ist uns allen sehr bekannt und wird positiv formuliert, Individualismus genannt. Die Individualisierung unserer Gesellschaft ist ein Grund für die steigende Einsamkeit, weil, wenn man das mal neutraler formuliert, könnte man auch sagen, es ist eine Singularisierung. Eine Singularisierung unserer Gesellschaft. Das hört sich jetzt ja irgendwie sehr allgemein und nicht so an, als ob es uns betroffen machen könnte. Aber wenn man mal fragt, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich Individualisierung und Singularisierung? Kann man das eigentlich runterbrechen auf einen Punkt? Ob die Soziologen mir zustimmen würden oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Für mich ist das aber so, dass Singularisierung ein ganz starkes Kennzeichen darin hat, dass die eigenen Bedürfnisse wichtiger werden. Die eigenen Bedürfnisse, meine Bedürfnisse werden wichtiger. Und das hat ganz verschiedene Folgen. Ganz verschiedene, positive und negative. Ich möchte ein paar aufzählen. Das hat unter anderem zur Folge, dass immer mehr Menschen in Ein-Personen-Haushalten leben. Was schätzt ihr, wie viele in Deutschland haben letztes Jahr in einem Ein-Personen-Haushalt gelebt? Jeder Fünfte. Jeder Fünfte in unserem Land hat letztes Jahr in einem Ein-Personen-Haushalt gelebt. Das ist eine Folge davon. Eine andere ist, dadurch, dass meine Bedürfnisse wichtiger werden, schätze ich nicht mehr so sehr die Bedürfnisse anderer. Das führt dazu, dass Streitigkeiten immer häufiger die Folge haben, dass Beziehungen für immer auseinanderbrechen. Nicht nur für eine gewisse Zeit, wie man das vielleicht unter Geschwistern oder engen Freunden kennt, sondern Beziehungen zerbrechen immer häufiger für immer, kommen nicht mehr zusammen. Eine dritte Folge daraus ist, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich auf eine dauerhafte Partnerschaft einzulassen. Dauerhafte Partnerschaften werden immer seltener und immer schwieriger. Und das hat wiederum zur Folge, dass immer weniger Menschen eine eigene Familie gründen. Immer weniger Familien werden gegründet. Und was ist die Folge aus all diesen Punkten, die ich gerade nur ganz kurz angeschnitten habe? Das Einsamkeitsrisiko steigt natürlich immer weiter. So sind wir als Gesellschaft an einer Stufe angekommen, wo wir mit ernsthaften Problemen zu kämpfen haben. Neurologen und Psychologen sagen, dass die Einsamkeit heutzutage, manche sagen es, das größte Sterberisiko unserer Gesellschaft ausmacht, weil Einsamkeit mit so vielen Folgen psychischer und körperlicher Natur zusammenhängt. Und warum habe ich gesagt, dass dieser Trend, diese Singularisierung, Individualisierung ein Problem ist für uns, wenn wir aus christlicher Perspektive darauf schauen? Weil nämlich Gott sich das etwas anders gedacht hat. Und jetzt könnte man fragen, will Gott etwa nicht, dass wir glücklich sind? Weil das ist ja das Credo unserer Gesellschaft heute, tu das, was du tun möchtest, tu das, was dich glücklich macht. Will Gott nicht, dass wir glücklich sind? Will Gott nicht, dass wir glücklich sind? Doch, natürlich, er will es. Darum hat er uns gemacht, darum hat er die ganze Natur und alles um uns herum gemacht, damit wir es nutzen können, um glücklich zu sein. Aber was Gott nicht möchte, was Jesus nicht möchte, ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse zur Handlungsmaxime unseres Lebens machen. Und das ist das Problem unserer heutigen Gesellschaft, dass meine Bedürfnisse mein Handeln, mein Denken, mein Wollen bestimmen. Und da sagt Gott, stopp. Das tut dir nicht gut. Das tut dir einfach nicht gut, wenn du das als deine Handlungsmaxime im Leben implementierst. Und das sehen wir schon von Anfang der Menschheitsgeschichte an. Am Anfang ist da ein Mann in der ganzen Schöpfung. Man könnte sagen, er ist der König der Welt. Es gibt ja niemand anderen, der ihm seinen Thron streitig machen würde. Also eigentlich doch super, wenn man jetzt von dieser Maxime ausschaut. Er konnte seine Bedürfnisse erfüllen, wie er es wollte. Es war ja niemand da, der ihn hätte daran hindern können oder der Schaden daran nimmt, wenn er seinen eigenen Willen umsetzt. Aber schon da sagt Gott, nee, das soll nicht so bleiben, sondern Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und warum kann Gott das sagen? Weil er diesen Menschen gemacht hat und genau weiß, wie er tickt und was ihm wichtig ist, was er braucht, was ihm gut tut. Und deshalb hat unser Schöpfer, unser Gott gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist, sondern er braucht ein Gegenüber. Und deshalb schafft Gott ihm ein Gegenüber und schreibt ihnen ins Stammbuch, dass sie sich vermehren sollen und die Welt kultivieren sollen. Mit meinen eigenen Worten mal zusammengefasst. Gott schafft ein Gegenüber und gibt ihm diesen Auftrag. Und ab diesem Moment, so sage ich es mal mit eigenen Worten, beginnt das Zeitalter der Familie. Seit diesem Moment werden Familien gegründet, entwickeln sich, werden größer und es geht immer so weiter. Und das ganze Alte Testament ist quasi so eine Familien- oder Sippengeschichte, wo wir einfach lesen können, wie es in verschiedenen Familien gelaufen ist, bis hin zu Israel, der einen Großfamilie, wo wir im Alten Testament einfach ganz viel über diese Familie und all die Folgen lesen können. Dabei ist natürlich, und das will ich nicht verheimlichen, ganz viel Schlechtes und Zerstörerisches entstanden. So ist das. In jeder Familie gibt es Sachen, die nicht gut sind. Und genauso auch in all den biblischen Geschichten. Da wird nichts beschönigt, sondern offen und ehrlich gesagt, wie es ist. Und trotzdem sehen wir, dass Gott an diesem Auftrag und an diesem Plan für Familien festhält. Dass er weiter seine Geschichte mit Familien schreibt. Und das sehen wir im Neuen Testament, wo immer wieder die Bedeutung der Familie und die Rolle und Struktur in Familie angesprochen wird. Die Frage ist ja jetzt, warum ist denn Gott das Leben in Gemeinschaft so wichtig? Warum hat er uns Menschen so gemacht, dass es uns wichtig ist, in Gemeinschaft mit einem Gegenüber oder mit mehreren Gegenübern zu leben? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage finden wir in der Bibel nicht, aber wir können sehen, dass Gott es so eingerichtet hat, einfach weil wir Menschen es brauchen. Wir sind so konzipiert, dass wir jemanden brauchen, mit dem wir reden, mit dem wir Leben teilen können, mit dem wir unsere Erfahrungen, unsere Probleme und unser Glück einfach besprechen können. Es muss nicht ein Partner sein. Wir brauchen aber ein Gegenüber, Menschen, mit denen wir darüber reden können. Und der aktuelle Trend, den hatte ich am Anfang erwähnt, hin zur Singularisierung, entfernt sich immer weiter von dieser Grundidee, von dieser DNA, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Und die Folgen davon sind teilweise sehr fatal, das hatte ich schon gesagt. An dieser Stelle sind aber jetzt, das hatte ich gerade kurz angedeutet, aber ich möchte es explizit nochmal hervorheben, nicht die Menschen gemeint, die sich selbst nicht für diesen Weg entschieden haben, sondern es geht um die, die sich bewusst dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen. Wenn also jemand sagt, ich finde keinen Partner, obwohl ich das will, oder ein Ehepaar sagt, wir können keine Kinder kriegen, obwohl wir das wollen, ist das eine ganz andere Sache. Das ist nicht das Thema meiner heutigen Predigt. Aber vielleicht ist gerade das mit ein Grund, warum Gott, und jetzt wird es etwas interessant, im Neuen Testament diesen Familienbegriff erweitert. Der Familienbegriff im Neuen Testament besteht aus zwei Ebenen. Zum einen die ganz normale Familie, das, was wir kennen. Aber dann wird im Neuen Testament die Rolle der Familie auch etwas erweitert oder das Konzept von Familie wird erweitert. Das kennen wir zum Beispiel, erkennen wir daran, dass im Neuen Testament immer wieder von Brüder und Schwestern die Rede ist. Wer die Briefe von Paulus so ein bisschen vor Augen hat, ganz am Anfang, immer die Benennung der Leser mit Brüder. Heute würden wir ergänzen, und Schwestern. Er schreibt seinen Brief nicht an Gemeinde XY, sondern an Brüder und Schwestern der Gemeinde XY. Dann werden wir als Nachfolger Jesu, werden wir als seine Geschwister und damit auch als Söhne und Töchter Gottes bezeichnet. Ist uns das bewusst? Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, bist du Bruder, Schwester von Jesus und Sohn und Tochter Gottes. Das finden wir an mehreren Stellen im Neuen Testament. Ein drittes Beispiel ist, dass Paulus zum Beispiel den Timotheus als seinen Sohn im Herrn, würden wir sagen, ansieht. Timotheus sieht er als seinen Sohn an und geht so mit ihm um. Er schreibt an die Gemeinde in Thessalonik, dass er sich um sie gekümmert hat wie eine Mutter und wie ein Vater. Also hier können wir ganz leicht erkennen, dass der Familienbegriff im Neuen Testament nicht nur diese Vater, Mutter und 2,4 Kinder ist, sondern dass der Familienbegriff viel weiter gedacht wird. Nämlich, dass es um Gemeindefamilie geht. Und das ist das neue Dach, das neue Denken, das wir im Neuen Testament über Familie sehen, was das Familiendenken bis dahin ergänzt und erweitert. Und manchmal hat man das ja hier und da in Gemeinden schon gehört, wir sind eine Familie. Aber das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, ein Wunsch, den wir vielleicht von Gemeinde haben, der aber nie Realität werden kann, gerade nicht, wenn die Gemeinde immer größer wird. Aber dieser Gedanke einer Gemeindefamilie ist im Neuen Testament verortet. Gott selbst hat diesen Gedanken, diese Idee ins Leben gerufen und will es fördern, dass wir als Gemeinde so eine Gemeindefamilie werden. Natürlich wird es nicht eins zu eins so sein können wie in unserer persönlichen Familie. Das ist auch nicht das Ziel. Aber dieser Familiengedanke auf die Gemeinde zu übertragen, ist etwas zutiefst Neutestamentliches, was wir auch anfangen können zu denken und zu schauen, was bedeutet das eigentlich für mich? Was bedeutet das für meine Familie? Was bedeutet das für uns als Gemeinde insgesamt? Und die Frage ist jetzt natürlich, wie könnte das überhaupt aussehen? Was bedeutet das für meinen Alltag? Will ich das überhaupt angehen, diesen Gedanken der Bibel? ist mir das nicht viel zu nah? Mit Leuten, die nicht wirklich meine Geschwister sind, meine biologischen Geschwister, so als Familie unterwegs zu sein? Aber wenn du das möchtest, will ich dir jetzt zum Ende hin ein paar praktische Schritte aufzeigen, die man gehen kann, um das einfach mal auszuprobieren, um zu sehen, ob das etwas für uns ist. Das erste ganz, ganz praktische, der Gottesdienst ist nachher zu Ende. Und geh doch mal einfach auf jemanden zu, der alleine unten oder hier oben rumsteht. Einfach auf ihn zugehen. Wenn wir bei uns in der Familie, wenn ich da meinen Sohn oder meine Tochter alleine am Tisch sitzen sehe und irgendwie das Gefühl habe, da ist was im Busch, dann lasse ich die auch nicht sitzen, oder? Dann gehe ich da hin und fange ein Gespräch an, um irgendwie herauszukriegen, was da los ist. Und genau so können wir das in der Gemeinde machen. Und es kostet mich nichts, außer vielleicht 2-3 Minuten Zeit. Das zweite ist, lade mal hungrige Studenten zu dir zum Mittagessen ein. Und davon gibt es hier einige bei uns in der Gemeinde, die gerne mal ein leckeres Mittagessen haben, wo auch ein Salat dabei ist, was man sonst vielleicht unter der Woche nicht so häufig isst. Eine dritte Sache, an die ich sofort denken musste, als ich an das Thema Gemeindefamilie gedacht habe, war die Alle-Dabei-Freizeit. Viele von euch waren bei einer dieser Freizeiten dabei und das war für mich so eine gelebte Gemeindeurlaubszeit. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es war nicht, wir müssen alle zusammen unterwegs sein, sondern wir hatten ein paar Tage zusammen, haben in einem Haus geschlafen, aber jeder konnte das machen, was er wollte. Und das war so ein gemeinsamer Urlaub, der einfach gut tat, der jedem gut tat, glaube ich, der dabei war, weil es nicht irgendwie so etwas hatte von, wir müssen etwas zusammen machen, sondern jeder konnte etwas mit den anderen zusammen machen. Man konnte das, was man gerne machen will, einfach mit denen machen, die das auch gerne machen möchten. Und das steckt hinter diesem ganzen Thema Gemeinde als Familie zu sehen. Wir können einsame Leute, von denen wir vielleicht in unserer Nachbarschaft wissen, dass sie einsam sind, und ich bin mir sicher, dass jeder jetzt 1-2 Leute benennen könnte, einfach mal zu uns nach Hause zum Essen einladen. Vielleicht sogar, und das ist dann die Steigerung für unsere Adventszeit, diese Person zu unserem Weihnachtsessen einzuladen. Wie wäre das? Damit niemand wie dieser Opa im Video alleine sein Weihnachtsessen zu sich nehmen muss oder seinen Tod vortäuschen muss, damit die Kinder doch mal nach Hause kommen. Und so Leute einfach zu unserem Weihnachtsessen einladen. Hast du schon mal jemandem gesagt, dass er zu jeder Zeit an deiner Tür klingeln darf? Dass er dich zu jeder Zeit anrufen darf oder sich einfach bei dir melden kann? Zu jeder Zeit, egal wie spät es ist. Manchen Leuten wird das sehr gut tun, wenn sie wüssten, ich kann zu jeder Zeit bei dem und dem an der Tür klingeln und mich einfach einladen. Da reingehen, mich aufs Sofa setzen, auch wenn die ihr Leben weiterleben in ihrer Wohnung. Ich kann da sein, unter diesen Menschen. Sprich doch mal jemanden diesen Blankoscheck aus, dass er sich einfach mal bei dir einladen kann, dass er zu dir kommen kann und einfach das Leben mit dir, mit deiner Familie, mit wem auch immer du da zusammen wohnst, teilen kann. Dein Herz öffnen für andere Menschen. Und Gemeinde als Familie zu leben, soll nicht bedeuten, noch einen Punkt auf unsere To-Do-Liste zu setzen. Damit sind wir ja ziemlich vollgepackt. Wir haben so viele Sachen, die wir tun müssen am Arbeitsplatz, in der Familie, in unserer Freizeit, unser Ehrenamt, im Verein, all diese Sachen, die uns in Beschlag nehmen wollen. Gemeinde als Familie zu leben, soll nicht heißen, noch einen 15. Punkt auf unsere To-Do-Liste zu setzen. Das ist nicht der Gedanke dahinter, sondern ein bisschen das, was ich von der Alle-Dabei-Freizeit erwähnt habe. Versuchen, das, was ich sowieso geplant habe, das, was ich sowieso machen möchte, einfach mit jemand anderem zusammen zu tun. Es können ganz kleine Sachen sein, wie einkaufen, spazieren gehen oder auch große Sachen sein, wie ein Urlaub. Einfach mal jemanden mitzunehmen in den Urlaub oder zumindest die Einladung auszusprechen. Es soll also kein zusätzlicher To-Do-Punkt sein, sondern etwas, wo wir einfach unsere Tür, unser Herz bei dem öffnen, was wir sowieso schon geplant haben oder was wir sowieso schon machen. Und das fordert uns ein Stück weit heraus. Das weiß ich selber, so geht es mir ja auch. Wir als Familie sind auch viel unterwegs. Sich da dann vorher nochmal hinzusetzen und zu überlegen, wen könnte ich denn einladen? Wen könnte ich denn mitnehmen? ist gar nicht so einfach, gerade wenn vieles so spontan läuft. Aber mach doch mal den Versuch, öffne dein Herz und mach diesen Versuch, Leute drauf anzusprechen, einfach mal ins Gespräch zu gehen. Und das ist das Tolle an dem Evangelium. Es passt sich nicht an unsere gesellschaftliche Strömung an. Es sagt nicht, okay, heute wollt ihr eher alleine unterwegs sein, heute sind deine Bedürfnisse wichtiger als vor 500 Jahren, also passt sich das Evangelium dem ein bisschen an, sondern das Evangelium vertritt zeitlose Werte. Und es passt sich eben nicht an und hält die Werte der Bibel des Neuen Testamentes weiter hoch und fordert uns auf und fordert uns heraus, unsere Kultur unter diesen Gesichtspunkten zu hinterfragen und da mal innezuhalten und zu überlegen, ist es wirklich gut, in diesem Zug zu sitzen, in dem wir als deutsche Gesellschaft unterwegs sind, oder wollen wir vielleicht mal an der nächsten Station aussteigen, zumindest mal kurz und Pause machen, mal sehen, wie es anders sein könnte, oder lassen wir uns einfach treiben, fahren einfach mit, so wie der Zug halt fährt. Wie kann ich damit anfangen? Ich hatte ein paar praktische Sachen gesagt, aber ein ganz konkreter Tipp, wenn du vielleicht nachher unten stehst und mit jemandem redest, frag doch mal einfach, wie diese Person Weihnachten feiert. Frag's doch einfach mal. Oder zu anderer Gelegenheit, was sie im Urlaub macht. Und dann werden die wahrscheinlich viele sagen, ich feiere mit meiner Familie, mit meiner Verwandtschaft, ich fahre mit Freunden in Urlaub. Aber irgendwann, wenn du es fünfmal machst, bei den statistischen Werten, die ich gerade gezeigt habe, wird jemand sagen, ach, irgendwie die Weihnachtszeit, die ist mir vielleicht gar nicht so wichtig. Oder ich werde wahrscheinlich einfach irgendwie über den Weihnachtsmarkt gehen und mir dann was Leckeres zu essen holen. Und das hört sich vielleicht gut an. Aber dann wissen wir, die Personen, die sind jetzt alleine. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die Person will das. Es kann ja sein, dass Leute gerne alleine in den Urlaub fahren. Soll vorkommen. Die Zeit alleine zu genießen ist etwas Schönes. Aber dann gibt es auch die zweite Variante, dass Leute das nicht gerne möchten. Dass sie ungern Weihnachten alleine verbringen. Dass sie ungern alleine in den Urlaub fahren müssen. Und da könnten wir dann einfach mal überlegen, will ich da vielleicht eine Einladung aussprechen zu unserem Weihnachtsessen? Zu uns nach Hause? Meine Tür öffnen am 24., am 25., wann auch immer, und diese Person zu mir einladen. Wäre das was? Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich denke, dass es sich lohnen wird. Ich möchte meine Predigt mit einem etwas längeren Abschnitt aus einem Buch eines Singles beenden, der seine Gemeinde gerade als so eine Familie erlebt. Und er beschreibt das auf zwei Seiten, die ich einfach mal ein bisschen zusammengefasst habe. Und das hört sich dann bei ihm so an. Jeden Dienstagabend gehe ich mal schnell zu einer Familie, die nur kurz um die Ecke wohnt. Ich bespaße Charlie und Tobi, bis sie kurz vor dem Schlafengehen total aufgekratzt sind. Und esse dann zu Abend mit ihren geduldigen Eltern Jim und Claire. Mittwochs versuche ich mich in einem Café mit einer Gruppe von Freunden aus der Gemeinde zu treffen, um über das zu reden, was in der Woche läuft. Wir sind oft eine Mischung aus Singles und Verheirateten. Es klappt am besten, wenn so ein Querschnitt der Gesellschaft zusammen ist, damit es eine größere Bandbreite an Lebenserfahrung und Pizza miteinander zu teilen gibt. Donnerstagabend schaut oft Jack vorbei auf dem Rückweg von der Arbeit. Wir reden über Gott und die Welt und rücken alles wieder ins richtige Licht. Richtig aus der Perspektive von Männern, die Singles sind. Ein anderes Ehepaar lädt mich in den Urlaub ein. Ihr Haus steht mir immer offen. John und Avril sind im Alter meiner Eltern, aber sie gehören zu meinen besten Freunden. Auch wenn Johns Fähigkeiten und Geschwindigkeit beim Scrabble die Freundschaft schon manchmal hart auf die Probe gestellt haben. Und so geht es weiter und er zählt ein Beispiel nach dem anderen auf, wie er als Teil dieser Gemeinde einfach Gemeinde, Familie erlebt. Und es war kein kurzer Weg, den diese Gemeinde gegangen ist, um das zu erleben, um das wirklich so hinzubekommen, wie sie es gerade hinbekommen. Aber sie haben es geschafft, weil sie gemeinsam gemerkt haben, das ist ein Weg, den wir gehen wollen. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir als Gemeindeleitung gesagt haben, wir wollen nächstes Jahr unter das Motto Miteinander stellen. Wir wollen das Miteinander unserer Gemeinde einfach neu bedenken, überlegen, was läuft schon, was läuft gut, wo können wir noch etwas ausbauen, wo können wir besser werden, mehr die Werte des Evangeliums leben und das Reich Gottes in unserer Gemeinde aufbauen, sodass es auch anziehend ist für andere Menschen. Wir wollen nächstes Jahr miteinander gemeinsam unterwegs sein und uns diese Gedanken machen. Und ich hatte es schon gesagt, es kann nicht von heute auf morgen entstehen. Es braucht viele kleine Schritte von noch mehr Leuten, damit das irgendwie langsam Realität wird. Aber ich glaube, dass es sehr gut ist, dass es jedem von uns sehr gut tun wird, weil Gott es in uns Menschen hineingelegt hat, dass wir Gemeinschaft brauchen. Egal auf welcher Ebene. Wir brauchen ein paar tiefe Beziehungen, aber wir brauchen auch einfach Menschen, mit denen wir Freizeit, Urlaub, Zeit verbringen können. Und das sind mögliche Wege, um das zu erreichen. Und ich möchte abschließen mit einem Bibelabschnitt, mit einem Versprechen unseres Herrn Jesus, der gesagt hat, was passiert, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Und dieser Text liegt meiner Predigt zugrunde und ich möchte ihn einfach einmal vorlesen. Jesus sagt, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wir hören jetzt ein Musikstück. Der Text bleibt eingeblendet und wir können uns einfach noch weiter mit diesen Gedanken der Predigt und den Gedanken dieses Textes beschäftigen.